herzlich willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht.
In dieser Folge geht es um das Thema Nachlasssicherung. Nachlasssicherung, die Frage stellt sich sowohl in Bezug auf die Sicherung des Erblasserwillens einerseits, als auch in Bezug auf den physisch vorhandenen Nachlass als solchen andererseits. Beginnen wir mal mit der Sicherung des Erblasserwillens. Damit meine ich konkret Testamente. Die sicher beste und sicherste Möglichkeit ist es definitiv, das Testament in die amtliche Verwahrung beim Amtsgericht zu geben. Das ist mittlerweile sehr kostengünstig, zum Pauschalpreis von 75 Euro möglich, und zwar unabhängig von der jeweiligen Größenordnung des Vermögens. Es werden immer 75 Euro veranschlagt und damit ist sichergestellt, dass das Testament dann im Erbfall auch bekannt wird. Die amtliche Verwahrung schließt selbstverständlich die Vernichtung des Testamentes aus und verhindert, dass das Testament irgendwie Beine bekommt und auf einmal nicht mehr da ist. Wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht die amtliche Verwahrung wählen möchte, dann kann man natürlich auch das Testament an einem sicheren Ort hinterlegen, in den eigenen vier Wänden, oder aber es dem Erben oder einer anderen Vertrauensperson übergeben, gezielt mit der Maßgabe, das Testament im Erbfall dem Nachlassgericht zu übermitteln und dafür zu sorgen, dass es dann auch umgesetzt wird. So, nochmal zurück zur amtlichen Verwahrung. Da würde ich gerne noch ergänzend ein, zwei Sätze dazu verlieren, nämlich zum einen, dass es natürlich jederzeit möglich ist, ein solches Testament, das in amtliche Verwahrung gegeben wurde, dort wieder zu entnehmen oder aber zusätzliche Testamente in die amtliche Verwahrung zu geben und damit zu sichern, dass ein zuvor in der amtlichen Verwahrung bereits liegendes Testament widerrufen wird. Wobei man dazu sagen muss, dass ein einmal in amtliche Verwahrung gegebenes Testament nicht automatisch durch ein nachfolgendes Testament widerrufen wird. Es kann sich bei einem nachfolgenden Testament auch um ein Ergänzungstestament handeln. Deshalb, um das klarzustellen, wenn da mehrere Verfügungen vorhanden sind, sollte man immer die Bestandteile, die man aus dem vorherigen Testament nicht mehr haben möchte, explizit widerrufen und das im jeweiligen Testament klarstellen, was nun gelten soll, ob das vorherige Testament insgesamt unwirksam sein soll oder eben nur partiell. Vom Ablauf her funktioniert das mit der amtlichen Verwahrung beim Nachlassgericht so, dass das Geburtsstandesamt des Erblassers vom Standesamt des Sterbeortes über den Tod des Erblassers verständigt wird. Und dieses benachrichtigt dann seinerseits das zentrale Testamentsregister. Das wiederum verständigt das verwahrende Gericht, welches das Testament dann an das Nachlassgericht übersendet, sofern das Gericht nicht identisch ist. Bisschen kompliziert, aber im Ergebnis sehr sichere Variante, es wird auf jeden Fall aufgefunden. Dann stellt sich aber die weitere Frage natürlich, wie lange es dauert, bis das dann auch tatsächlich mal seine Wirkungen entfaltet, wie gewünscht. Und dies wiederum kann unter Umständen ein Problem sein, denn auch wenn das Testament aufgefunden wurde und ordnungsgemäß übergeben oder aber in amtlicher Verwahrung sowieso vorhanden war und dann eröffnet wird, vergeht doch vom Todeszeitpunkt an bis zu dem Tag, an dem tatsächlich die Eröffnung stattfindet, einige Zeit. In aller Regel werden das mehrere Tage, manchmal sogar Wochen oder schlimmstenfalls sogar Monate sein. Dementsprechend stellt sich die Frage, was ist in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit wiederum können, zumindest berechtigterweise, weder die Erben noch sonst irgendwer irgendwelche Veränderungen am Nachlass vornehmen. In der Realität sieht es natürlich anders aus. Tatsächlich ist es sehr, sehr häufig so, dass in der Zwischenzeit Vermögenswerte verschoben, abhanden kommen, dass Vermögenswerte aus der Wohnung oder aus dem Haus des Erblassers herausgebracht werden, von wem auch immer. Hinterher ist es keiner gewesen. Und Dementsprechend kann man, wenn man das verhindern möchte und wenn man beispielsweise weiß, dass man größere Wertgegenstände zu Hause hat, in Form von, um nur mal einige zu nennen, Bilder, wertvolle Antiquitäten, größere Summen an Bargeld oder aber wertvollen Schmuck, irgendwas dergleichen. Wenn man das hat zu Hause und weiß, dass das da liegt und eventuell halt gefunden werden könnte, sollte man meines Erachtens gucken, dass man in irgendeiner Weise schon mal eine Sicherungsmaßnahme einbaut. Ich denke, das Beste wird in dieser Situation sein, einem Vertrauten eine Vollmacht zu erteilen, die über den Tod hinaus wirksam ist. Das ist normalerweise bei Vollmachten ohnehin der Fall, es sei denn, es steht was anderes drin. Oder aber man erteilt eine Vollmacht erst ab dem Tod, eine sogenannte postmortale Vollmacht, gezielt mit der Maßgabe, dann eben nach dem Tod tätig zu werden, aber nicht vorher. Damit ist zumindest dann mal sichergestellt, dass der Bevollmächtigte idealerweise eben sich darum kümmern kann, dass den Nachlass zu versiegeln, die Wohnung so weit abzuschließen, dass da nicht irgendwelche Unbefugten reinkommen können und dass jemand da ist, der sich einfach darum kümmert. Genau, die Vollmacht ist dementsprechend meines Erachtens eine ganz gute Lösung. Denn wenn keine Vollmacht vorhanden ist, wird in jedem Fall, selbst wenn eine Testamentsvollstreckung beispielsweise angeordnet wurde, immer Zeit vergehen. Zum speziellen Problem der Testamentsvollstreckung hängt das daran, dass auch der Testamentsvollstrecker in seiner Tätigkeit darauf angewiesen ist, durch das Nachlassgericht die eröffnete Verfügung zu erhalten. Der Testamentsvollstrecker wird durch das Nachlassgericht gefragt, ob er das Amt überhaupt annehmen möchte. Und auch dies bedarf dann natürlich wieder eines gewissen zeitlichen Aufwandes, zum einen diese Anfrage an den Testamentsvollstrecker durch das Nachlassgericht zu übermitteln, zum anderen dann seitens des Testamentsvollstreckers das dahingehend zu beantworten, dass das Amt angenommen werden soll und sich eine entsprechende Annahmebescheinigung zu beschaffen. Hinzu kann kommen, gerade bei privatschriftlichen Testamenten, dass ein Testamentsvollstreckerzeugnis erforderlich sein kann und dieses Zeugnis wiederum auch erst beantragt werden muss. Dann vergehen wieder ein paar Wochen, bis das Testamentsvollstreckerzeugnis ausgefertigt wurde durch das Gericht. Und dementsprechend ist es sogar der Regelfall, dass der Testamentsvollstrecker erst sehr zeitlich verzögert tätig werden kann. Wenn in der Zwischenzeit dringende Dinge zu erledigen sind, beispielsweise hat der Erblasser in einem Altersheim gelebt und das Altersheim macht Druck und will natürlich die Wohnung oder das Zimmer weiter vermieten, dann sind es in aller Regel die Angehörigen, die das übernehmen müssen, in eigenem Interesse oder halt die Erben, sofern sie denn wissen, dass sie Erben werden, und faktisch handeln die dann oder müssen sie handeln, ohne dass sie eigentlich dazu befugt wären. Und obwohl sie eigentlich dachten, dass ja ein Testamentsvollstrecker da ist, der das dann im Zweifel übernehmen wird. Ist mir jetzt gerade letztens erst passiert. Ist dann unter Umständen sehr ärgerlich für die Erben bzw. für die Angehörigen, je nachdem, wer es dann machen muss. Ja, Testamentsvollstreckung habe ich besprochen. Das ist ein Thema. Wie gesagt, also wer sich auf einen Testamentsvollstrecker verlässt, der ist nicht gut beraten, der sollte trotzdem nochmal über eine Vollmachtserteilung nachdenken. Oder dem Testamentsvollstrecker einfach parallel noch eine Vollmacht erteilen, damit der einfach erstmal was machen kann. Genau. Dann ist die weitere Frage, was ist, wenn nun gar kein Erbe bekannt ist oder es Schwierigkeiten mit der Erbenermittlung gibt, ein Testament ist unklar oder dergleichen, sodass sogar Zeit vergeht, bis dann die Erben tatsächlich zu ihrem Erbrecht kommen, vielleicht überhaupt davon erfahren oder aber, wenn ein Erbschein erforderlich ist, ist es auch ein ganz großes Thema, dass ja auch die Erteilung des Erbscheins erstmal wieder einige Zeit in Anspruch nimmt. Bei uns in Mainz geht das relativ fix, aber das ist bei weitem nicht in der ganzen Bundesrepublik so. Und Zum Teil müssen die Erben da wirklich lange warten, auch wenn sie recht frühzeitig einen Erbschaftsantrag gestellt haben, bis dann tatsächlich mal der Erbschein kommt. Und dann stellt sich regelmäßig natürlich auch die Frage, was in der Zwischenzeit mit dem Nachlass passiert. Bei größeren Nachlässen wird das Nachlassgericht prüfen, ob irgendwie Anlass dazu besteht, von Amts wegen Fürsorgemaßnahmen für den Nachlass zu treffen. Das ist prinzipiell möglich. Also das Amtsgericht kann zum Beispiel Räume versiegeln und kann einzelne Nachlassgegenstände wie Schmuck oder Bargeld oder dergleichen in amtliche Verwahrung nehmen, in Gewahrsamnahme. Oder aber das Gericht kann eben aus eigenem Antrieb von Amts wegen eine Nachlasspflegschaft anordnen. Eine solche Nachlasspflegschaft wird aber in aller Regel nur dann angeordnet, wenn wirklich dem Gericht erkennbar ist, dass zum einen Nachlasswerte vorhanden sind, für die ein Sicherungsbedürfnis besteht und zum anderen unklar ist, wer Erbe geworden ist. Wenn klar ist wiederum, wer der Erbe ist, wird das Nachlassgericht normalerweise keine Nachlasspflegschaft bestimmen. Das Nachlassgericht tut sich erfahrungsgemäß auch ein bisschen schwer damit, eine Nachlasspflegschaft anzuordnen, weil der Nachlasspfleger ja auch wieder bezahlt werden will, Kosten verursacht, wieder Zeit ins Land geht, die möglicherweise gar nicht benötigt wird. Und das immer so ein bisschen unklare Sache ist, inwieweit eine Nachlasspflegschaft jetzt wirklich sinnvoll ist oder eben dann vielleicht sogar kontraproduktiv, beziehungsweise einfach überflüssig, weil die Erben doch relativ schnell in Erscheinung treten können und sich selbst kümmern können. Das heißt, die Nachlasspflegschaften sind in der Praxis wohl eher die Ausnahme als die Regel und der Normalfall wird sein, dass der Erbe sich eben selbst kümmern muss, egal wie lange es dauert. Ist eine Nachlasspflegschaft einmal angeordnet, kann der Nachlasspfleger mit sehr weitreichenden Befugnissen den Nachlass sortieren, er kann ihn ermitteln, er kann die Erben ermitteln. Ganz häufig werden auch die Nachlasspfleger zur Ermittlung der Erben eingesetzt, gezielt mit der Aufgabe zu gucken, wer als Erbe vorhanden ist und in Frage kommt. Der Nachlasspfleger kann dann auch ja, umfassende Geschäfte für den Nachlass tätigen. Spätestens dann, wenn der Nachlasspfleger aber die vorhandenen Erben ermittelt hat oder aber sich Erben gemeldet haben, ist in aller Regel das Sicherungsbedürfnis für den Nachlass nicht mehr vorhanden und die Nachlasspflegschaft wäre dann aufzuheben. Jetzt hat man aus Gläubigersicht, das betrifft vor allem auch Pflichtteilsberechtigte und Vermächtnisnehmer, auch die Möglichkeit, einen Nachlasspfleger bestellen zu lassen, um die eigenen Ansprüche geltend zu machen. Dann kann man eine Klagepflegschaft beantragen, setzt aber eben auch voraus, dass aus irgendwelchen Gründen Probleme mit der Erbenermittlung bestehen und dementsprechend die Ansprüche nur geltend gemacht werden können, wenn jetzt eben ein Nachlasspfleger installiert wird. So. Das waren im Wesentlichen die Maßnahmen, die man tätigen kann. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Ausführungen ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe, dir hat das gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung oder eine Rezension hinterlässt und natürlich dir wieder die nächste Folge anhörst. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss!